Der Text, den wir heute anschauen wollen, wäre in Habakuk 2, Vers 3. Sagt manchmal, ja, erzähl mir keinen Habakuk. Tue ich nicht. Aber aus dem Prophet Habakuk, wo allerdings als anderer, als ein Schwindel ist, will ich euch den Vers auslegen. Habakuk 2, Vers 3. Denn die Erfüllung der Verheißung steht noch bis zum bestimmten Zeitpunkt aus, hastet jedoch dem Ziel zu und drückt nicht, wenn sie auf sich warten lässt, so harre ihrer, denn sie trifft sicher ein und bleibt nicht aus. Vielleicht einmal kurz zum Prophet Habakuk. Ich weiß nicht, wie gut, dass er so ein bisschen im Gedächtnis ist, ob der überhaupt schon mal eine grosse Rolle gespielt hat. Also, Habakuk, ein Prophet, er ist aus den Leviten gewesen. Das sind die, die am Tempel tätig waren. Nicht eigentlich Priester, aber sie sind dort tätig gewesen. Er hatte diverse Dienste gehabt. Er hat zur Zeit von Jeremia in Juda, Jerusalem, Israel gewirkt. Und jetzt, was heisst der Name? Habakuk. Das ist noch interessant. Der heisst Umarmer. Also einer, der umarmt wird. Und da hat Martin Luther noch eine kleine Erklärung dazu, die möchte ich euch gerne vorlesen. Habakuk heißt auf Deutsch Herzer oder Umarmer, der sich einem anderen herzet und in die Arme nimmt. Dass er sein Volk herzet und in die Arme nimmt, das ist, er tröstet sie, wie man ein arm weinend Kind oder Mensch herzet, dass es schweigen und zufrieden sein soll, weil es, ob Gott will, soll besser werden. Also so mal ganz kurz von seinem Namen her und auch Bedeutung vom ganzen Buch. Allerdings, ich könnte mir vorstellen, es war für den Habakuk noch eine grosse Herausforderung gewesen. Er muss am Volk Israel auch Gericht ansagen. Und wenn einer, der eigentlich lieber Harmonie hat und es gut hat mit den Leuten, muss es Gericht ansagen, dann ist das alles andere als einfach. Das tut dann manchmal bis zu tiefst innen weh. Umarmen, Israel oder respektive Juda, es war zu der Zeit gewesen, wo nur noch der eine Teil von Israel überhaupt bestanden hat. Die anderen sind bereits weggeführt worden ins Exil. Die Leute, die der Habakuk zu ihnen geredet hat, waren nicht sehr angenehme Leute. Götzendienst, ganz ein Haufen, wo einem Habakuk bis zu tiefst innen wehtun hat, das war dort gang und gäbe gewesen. Und er soll so jemanden umarmen, soll so jemandem herzen und gut sein. Man sagt ja, Eltern, die Teenager haben, die müssten die Kunst können, um einen Kaktus zu umarmen. Das ist ein Buchtitel auch, die Kunst, einen Kaktus zu umarmen. Und wir kennen das. Es gibt einfach so ein kleines Alter, wo die Kinder manchmal schon eher an einen Kaktus gleichen als irgendetwas, wo man so richtig gern und schön, gut kann in die Arme nehmen. Und gleich haben sie es gerade dann auch besonders nötig und ist es auch besonders wichtig. Und man muss die Kunst für die Eltern unbedingt lernen. So viel zum Habakuk und seinem Namen. Gericht, Das bedeutet eigentlich, dass Schluss ist mit der Ungerechtigkeit. Im Grunde genommen etwas Gutes. Gericht, Schluss mit der Ungerechtigkeit. Gott schafft Gerechtigkeit, aber das hat immer zwei Seiten. Einerseits bin ich sehr dankbar, wenn endlich einmal gerechte Zustände hergestellt werden. Auf die andere Seite ist das manchmal gern nicht so einfach, weil bei mir ist ja auch die ein und andere Ungerechtigkeit. Und die wird auch geahndet. Es gibt bei Gott ja keine Schuldkompensation. Das ist ein Fachausdruck, den scheinbar die Juristen nicht brauchen. Das bedeutet so, wenn zwei da irgendetwas miteinander haben und einer wird ganz grob schuldig und der andere zwar auch, aber nicht so grob. Dennoch haben wir immer den Eindruck, also der, der nicht so wüst tun hat, der ist quasi gerechtfertigt und dem kann man nichts vorheben. Er ist ja schließlich durch den anderen provoziert worden und ja. Aber das gibt es in unserer Rechtsprechung nicht und es gibt es vor allem auch bei Gott nicht. Da wird jeder separat für sich angeschaut und dann nachher auch separat büßt oder was dann etwa an Massnahmen nötig ist. Also wir können so quasi als die kleineren Schuldigen nicht einfach schleifen. Das ist nicht kompensiert durch das, dass an uns eine grössere Schuld begangen worden ist. Sondern jeder kommt für seine Schuld dran. Das ist die Sache vom Gericht. Auch von der Gerechtigkeit. Und wenn wir manchmal verlangten, also da müsste jetzt Gott eingreifen und Gerechtigkeit wäre da nötig, dann müssen wir da dran denken, gut, wenn Gott Gerechtigkeit schafft, dann komme ich aber auch dran. Dann stand ich dann plötzlich auch vor der Schranke. Und dann muss mit mir auch Gerechtigkeit geschaffen werden. Das bedeutet, ich komme dann nicht ungeschoren weg. Überhaupt nicht. Ungerechtigkeit ist nie Gottes Absicht. Dass Judas Gerechtigkeit hat wollen, die Situation, die da schon bereits im Voraus gesehen worden ist, das ist sehr begreiflich. Weil von Babylon sind sie gekommen, Chaldäer sind gekommen und sie sind mit Jerusalem und Juda umgesprungen, das ist auf brutalste Art und Weise. Sie sind zwar Gottes Gerichtswerkzeug, aber als quasi Henkersknecht haben sie eine Eigendynamik entwickelt und übertrieben. Das ist nicht richtig gewesen, auch von Gott her. Und von dem her hat man gesagt, jetzt ist nötig, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Aber was ist mit ihnen selber in dem Moment? Und jetzt kommt da die drei Mal das Versprechen, dass es Gerechtigkeit gibt, auch in Bezug auf Babylon und auf Chaldäa. Das ist ganz sicher, das trifft ein. Aber im Moment noch nicht. Es gibt noch einen Aufschub. Die ganze Erfüllung von dem Versprechen verzieht sich. Sie ist im Verzug. Das Versprechen, das gilt, aber der Verzug und mit dem müssen sie können umgehen, mit dem müssen auch wir können umgehen. Weil bei uns ist das genau gleich, wo man dann so manchmal könnte sagen, ja, aber wie kann jetzt Gott da einfach zuschauen? Wie kann er einfach nichts unternehmen? Wie kann er das, dass er das einfach geschehen lässt, die Leute, die deren Weg wüst wirtschaftet und deren Weg wüst tun? Wenn die Politik hineinschauen, da ist es offensichtlich. Aber es ist auch im Detail da und dort immer wieder das Problem. Das Problem ist bekannt. gibt es sogar in dieser Zeit, bis Jesus kommt. Wir lesen in der Offenbarung, dass da Märtyrer, die ja darunter besonders leiden müssen, auch dem beten. Offenbarung 6, Vers 10. Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das ist für sie auch unerträglich. Es passiert einfach nichts. Gott greift nicht ein. Es ist die Zeit der Amnestie. Amnestie ist immer Ungerechtigkeit, wo verfügt worden ist von den Rechtsinstanzen. Zum Möglichkeit geben, die Sache können selber in die Ordnung bringen und nicht müssen, dass ein Gerichtsfall wird daraus. Und Gott hat jetzt halt sicher Juda lieb, hat Juden lieb, hat Jerusalem lieb, aber er hat auch die Leute im Babylon lieb. Genau gleich. Und er möchte auch, dass die gerettet werden. Wo es um den Verzug geht, da sehen wir immer wieder, dass Gott einfach dem viel Geduld hat und kann warten, bis auch kommt. Und manchmal viel länger wartet, als wir das gern hätten. Ein Versprechen weckt immer Hoffnung und hat auch in sich die Möglichkeit der Enttäuschung. Wir kennen das untereinander auch. Die Eltern versprechen ihren Kindern etwas und die freuen sich darauf. Und wie ist es, wenn es sich aber rauszieht? Wenn man jetzt auch kann sagen, du kommst das ganz bestimmt über, aber jetzt noch nicht, musst noch warten. Also bei unseren Kindern war es so, wo sie klein waren, dann nachher hat es meistens ein Gebrüll hinterher. Das haben sie nicht vertraut. Obwohl sie das Versprechen hatten, sie haben die Zusage gehabt und sie haben uns doch einigermaßen vertraut. So gut vertraut, dass sie auch gerechnet haben damit, dass sie jetzt eben wirklich warten müssen. Und das war unerträglich. Nur das Warten. Der Wunsch war ja nicht abgeschlagen. Nur gut, wenn es um einen Wunsch geht, dann hat das seine Sache. Aber da ist die Erfüllung dringend. Weil das Leiden unter Babylon, das Leiden unter Chaldea zu selber Zeit, das war unerträglich. Und es sieht dann schon nochmal anders aus, wenn etwas versprochen wird in eine unerträgliche Situation und es dann einen Verzug gibt. Das ist die Situation da. So viel zum Versprechen. Das Zweite wäre, da möchte ich über den Verzug etwas reden und dann habe ich noch einen dritten Gedanken. Da geht es ums Ausharren. Verzug. Da heißt es, also andere Übersetzer, Martin Luther zum Beispiel, schrieb, wenn sie sich aber verzieht, die Verheißung, also das Versprechen, wenn sie im Verzug ist. Verzug, das hat für uns meistens ziemlich negative Bedeutung. Wenn einem Zahlungsverzug ist, dann gibt es Mahnungen. Dann nachher fängt das Prozedere an. Verzug heisst, da ist eine säumig, also es passiert nichts, er unternimmt nichts. Oder heute auch immer wieder ein Verzug in einem Bauprogramm zum Beispiel, das zieht schon gerade einen Buss nach sich. Konventionalstrafen und so Ähnliches. Verzug ist eine Art unverzeihlich in heutigen Zeiten, in ganz vielen Fällen. Aber es gibt auch Gründe für einen Verzug. Und Gottes Grund für den Verzug ist, ich möchte gern, dass die Leute in Babylon eine Chance bekommen, um sich zu bekehren. Gott hat sie lieb. Ist übrigens noch interessant, im Jeremia, zu gleicher Zeit wie der Habakuk, heisst es, suche das Beste für die Stadt, wo ich euch herführen lasse. Das wäre Babylon. Und die steht dort in der Umgebung. Suche das Beste für sie und bete für sie zum Herr. Das ist seine Herausforderung für die Zeit, wo sie im Verzug sind. Das ist auch für uns die Herausforderung immer wieder, wo wir den Eindruck haben, also jetzt kann doch Gott nicht mehr zuschauen. Suche das Beste für sie und bete für sie zum Herr. Das ist nicht schwieriger all das, als es da war, für Babylon zu machen. Als was der Jeremia dort den Leuten gesagt haben. Aber wir haben schon ein kleines Problem. Wir sind so ein bisschen Generation subito. Also es sollte sofort her. Die Werbung hat das auch gemerkt. Zum Beispiel die ganze Sache mit dem Kleinkredit. Das geht ja ein bisschen, ist das Problem von der Generation subito. Also zack, ich hole mir das Geld ab, dann kann ich mir den Wunsch sofort erfüllen. Und das ist ja wichtig. Dort geht es ganz fest um Wunsch. Subito beim Unerträglichen, das kann man schon noch innen verstehen. An Gott fängt man schon, wenn dann der Verzug im Gang ist und wenn dann eben all noch nichts passiert, dann kommen Zweifel. Kann man auf ihn überhaupt noch zählen? Habe ich mich vielleicht getäuscht? Oder wie sieht das ganz genau da aus? Zweifel kommen, wenn der Verzug im Gang ist. Aber Gott will das Beste. Petrus, den müssen wir da auch mal noch anhören, wo sagt, Entschuldigung, den habe ich da drin. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Es geht genau um das. Ich denke, der Petrus bezieht sich auch um die Stelle im Habakuk. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Das müssen wir uns ganz fest im Kopf behalten. Petrus sagt das da im Blick auf das Wiederkommen vom Herrn Jesus. Das zögert sich ja auch raus. Schon beim Petrus haben sie gespöttelt, bleib doch alles beim Alten, komm, vergiss es. Das kommt gern nicht. Unterdessen sind so bald einmal 2000 Jahre durch und es ist immer noch so. Aber die Verheißung, die kommt sicher. Auch wenn zwischen ihnen ein langer Verzug ist, der Verzug hebt das Versprechen nicht auf. Jetzt noch ein paar Probleme, die kommen, wenn etwas im Verzug ist. Ich würde da gerne in die Bibel reinschauen und was dort ist. Verzugsproblem ist, in den Sprüchen lesen wir, lange hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Lange hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Kennen wir auch. Vielleicht ist es ja auch ein Ehepartner, der etwas schon lange verspricht und es will einfach, man sieht es so wenig, wo passiert. Und dann kann dann schon auch sein, dass dann plötzlich das Herz krank wird, in so einem Moment. Lange hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. mal schauen, ist bei uns echt auch ein krankes, ein Herz krank geworden. Und zwar in Bezug auf die Hoffnung. Vielleicht ist es auch bereits zur Resignation gekommen und zum Aufgeben. Spätestens seit James Bond wissen wir, dass die Hoffnung zuletzt sterbe. Haben sie dort einmal gesagt, aber die Hoffnung kann eben tatsächlich auch sterben. Und bei wie Mengen ist die Hoffnung gestorben? Vielleicht ist das Problem, das wir jetzt dran kommen, wo du dran kommst, dass die Hoffnung einfach, nein, komm, hör mal auf, ich will gerne nicht mehr hoffen. Ich denke, wenn wir da im Alten Testament reinschauen, Abraham und Sarah, sie haben ja auch das Versprechen gehabt, ihr werdet einen Sohn haben, ihr werdet Nachkommen haben. Und sogar so zahlreich, dass man es schlussendlich nicht mehr zählen kann. Und irgendwo an einem Punkt ist es, wir kennen es vor allem von der Sarah, dass sie gelacht hat und gesagt hat, und das soll mit mir passieren. Das ist das Lachen von einer resignierten Frau. Sie hat die Hoffnung aufgegeben. Die Hoffnung ist gestorben bei ihr. Und wichtig zum Wissen, so zwei Kapitel vorher lesen wir es, dass der Abraham eben auch gelacht hat. Und auch er hat gesagt, ach, lass es doch, das ist schon gut mit dem Ismael. Das lange, das ist Ismael, ich komme gerade noch geschwind drauf, wäre so ein Notbehelf gewesen. Das lange mir, ist nicht ideal, aber bis so gut macht man keine Hoffnung mehr. Es kommt der Zustand, dass ich gerne nicht mehr will hoffen. Dass ich gerne nicht mehr möchte, eigentlich noch, dass man jemand Hoffnung macht, dass er noch mal vom Versprechen redet. Resigniert, aufgeben, die Hoffnung ist gestorben. Oder dass man dann eigenmächtig abkürzt. Da komme ich jetzt nochmal drauf, auf der Abraham, respektive Sarah hat ja eigentlich den Vorschlag gemacht und hat gesagt, komm, ich gebe dir meine Sklavin, Hagar, die ägyptische Sklavin, und dann nachher, wenn sie ein Kind bekommt, dann gilt das als Kind von ihrer Herrin. Also das ist, geht auch ihrem Besitz über. Das hat dort mit dem Besitzrecht bei Sklaven zu tun gehabt. Und dann haben wir ein Kind, einen Bub, wie wir es uns eigentlich wünschten. Eigenmächtige Abkürzung. Hat allerhand Probleme nachher gegeben und ist nicht im Sinn von Gott. Sie haben das selber gemacht. Wenn ein Verzug ist, haben wir auch schon abgekürzt. Oder also in einer Hauruckübung die Sache dann die Stimme gebracht. Eins von den Problemen. Oder dann auch, dass wir in die Sturheit verfallen können. Das ist schon eine Möglichkeit. Also wenn ich nicht mehr hoffen kann, und eine Hoffnung sollte ja eine lebendige Hoffnung sein, dann stelle ich auf stur und gehe einfach durch. Wenn wir in die Offenbarung 2 hineinschauen, beim Sendschreiben von der Gemeinde an Ephesus, da wird bei Ephesus gerühmt, bei dieser Gemeinde, dass sie so festhalten an Gottes Wort. Aber zugleich wird dann gesagt, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verloren hast. Da ist die Liebe weg. Und eine Geduld ohne Liebe, das ist nur noch Sturheit. Das ist im Grunde genommen nichts mehr anders. Und wie manchmal haben wir einfach dann umgestellt auf stur, sieht noch aus, wie wenn man dranbleibt, wäre eigentlich ein Teil von etwas Positivem, aber das Ganze, wie es Jesus dann nachher der Gemeinde von Ephesus sagt, denk dran, von welcher Höhe, dass du oben runtergefallen bist. Von welcher Höhe, dass du oben runtergefallen bist. zu der Geduld gehört die lebendige Hoffnung, zu der Geduld gehört Liebe. Das sind einfach so ein paar Probleme, die entstehen können, wenn etwas im Verzug ist. Jetzt geht es um Geduld und Ausharren. Geduld bedeutet in der Bibel eigentlich, im Alten Testament im Speziellen, warten, bis Gott handelt. Warten, bis Gott handelt. Das ist nicht ganz einfach und da braucht es ganz grosses und starkes Vertrauen. Wir lesen, oder einen ganz bekannten Vers, der Wortlaut ist bei uns so, schon so drin, dass man gar nicht mehr so recht realisiert, was er eigentlich bedeutet. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und da heißt es eigentlich, hoff auf ihn, er wird handeln. Wörtlich heißt es genau so, er wird handeln. Hoffe, er wird handeln. Das ist genau auch wieder das Problem, dass das zeitlich dann etwa so weit auseinander liegt. Geduldig warten bedeutet das. Und das Hoffen, das Vertrauen, das dort steht. Ich finde es etwas Grossartiges, wie das im Hebräischen zum Ausdruck gebracht wird. Vertrauen heisst eigentlich, sich sorglos ausstrecken. Das ist die konkrete Bedeutung vom selben Wort. Sich sorglos ausstrecken bedeutet Vertrauen. Und Vertrauen ihm, er wird handeln. Dass wir uns dann auch einmal einfach ausstrecken, Sorgen abgeben und wartet, könnt warten, bis er handelt. Im Neuen Testament, also im Griechisch, heisst Geduld dann eine Art drunterbleiben. Also wenn man das Wort auseinander wird, Hypomone, für die, die Griechisch können, dann heisst es, ich bleibe drunter und bedeutet eigentlich, dass ich unter einer Situation einfach die aushalten. Oder dann auch im Besonderen, dass ich das Joch von Jesus auf mich nehme. Matthäus 11 sagt ja der Jesus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. So werdet ihr Ruhe finden. Nehmt auf euch mein Joch und ich bleibe drunter. Ein Joch ist einerseits, also ich bin eingespannt, meine Bewegungsfreiheit ist ganz stark eingeschränkt. Auf der anderen Seite bedeutet es auch, es erleichtert mir das Arbeiten. Und es wird mir auch viel weniger langweilig, als wenn ich irgendwo in Wartsaal hocke. Heute gibt es ja das eigentlich kaum mehr auf den Bahnhöfen. Die Wartsäle, wo man früher am Lied gehockt hat und einfach gewartet hat und nichts so recht zu tun hat, bis dann der Zug kommt. Das ist furchtbar, das ist die Zeit furchtbar lang geworden in diesen Wartsälen. Aber wenn ich unter dem Joch vom Herrn Jesus bleibe, dann wird es mir nicht langweilig. Da habe ich zu tun. Und das ist eine gute Sache. Jesus sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Also Geduld haben bedeutet dann nicht einfach ja, in den Wartsaal hocken und Zeit verrinnen lassen, die so furchtbar langsam verrinnt. Sondern an der Hoffnung festhalten und dass die Hoffnung lebendig ist. Zu der Hoffnung habe ich einen Ausspruch gelesen, und da dünkt mir eigentlich noch interessant, dass der von einem Politiker ist und nicht von einem Theologen. Aber sie haben gesagt, sie sind dafür ein Philosophenpolitiker, Václav Havel, von der Tschechei. Er sagt, Hoffnung ist eben nicht Optimismus. Es ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Dünkt mir noch ganz wichtig, dass man es uns immer wieder sagt, wenn es um Hoffnung geht. Hoffnung ist Gewissheit, dass etwas Sinn hat, gleich wie es ausgeht. Wir haben dann manchmal einfach Hoffnung reduzieren, es kommt schon gut. Und mit gut haben wir dann auch noch unsere eigenen Vorstellungen. Es ist zwar so, es kommt gut, aber haben wir Hoffnung wirklich, dass es Sinn macht? Das wäre eigentlich dort das Entscheidende. Weil Versprechen lebt doch von der Hoffnung. Vor allem, wenn sie im Verzug ist, das Versprechen von der Hoffnung, dass uns alles muss zum Besten dienen. Das ist wichtig. Geduld. Noch so ein paar Sachen auch aus der Bibel. Einfach zum Mut zur Geduld machen. Einerseits ist es Stärke. Sprich nochmal, ein Geduldiger ist besser als ein Kriegsheld. Und einer, der sich selbst beherrscht, mehr als ein Städteeroberer. Also es gibt einen, der Städte einnehmen kann, ist nicht so stark wie einer, wo sich selber kann im Griff haben. Einer, der geduldig ist, ist besser und mehr als einer, der ein Kriegsheld ist und alles kurz und gleich anschlagen kann. Geduld, ganz eine wertvolle Stärke und eine grosse Stärke. Geduld schafft Frucht beim vierfachen Ackerfeld. Wenn wir dort schauen, dann gibt es ja das Wort, das gesagt wird. Bei den einen wird es weggenommen, bei anderen hat es lange nicht, um wirklich Frucht zu bringen, weil es zu wenig Boden hat. Beim dritten verstickt es im Mauchrut drin, im Gestrüpp innen. Und bei der vierten bringt es Frucht. Und dort heisst es dann, wir lesen im Lukas 8, das sind die Leute, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Bringen Frucht in Geduld. Der Jesus sagt ja nicht, im gleichen Zyklus von der Gleichnis von einer Saat, wo ausgesät wird, und nachher muss man sie machen lassen, weil sie wächst auf, selber, ohne dass man dauernd dran rumzüpfelt und schaut und macht, ob man jetzt da die Sache nicht noch fördern oder dann düngen bis zum geht nicht mehr. Dann gibt es nur aufgeschossenes Kraut. Aber gewachsene Frucht zählt. Und gewachsene Frucht braucht Geduld. Ist nicht anders möglich. Erfüllung von der Verheißung, die kommt. Ist noch interessant. Eigentlich heisst es da nicht, ja, sie kommt dann einmal, sondern sie keucht am Ende entgegen. Das ist jetzt ganz wörtlich. Sie keucht am Ende entgegen. Die ist so dran, derweg heftig, dass sie richtig zu keuchen kommt. Also es ist nicht so, dass einfach Gott vergessen hat, er hat es schubladisiert, ist irgendwo verschwunden und es passiert jetzt nichts mehr. Nein, er ist ganz, ganz fest dran. Die Erfüllung der Verheißung, die keucht am Ende entgegen. Sie ist in Bearbeitung. Darum lohnt es sich, zum Dranbleiben und zum Dran festheben. Und wir haben eine Garantie, zu allem Herren, dass eben tatsächlich der Fülle kommt. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, sagt Paulus, Römer 8, 32. Das ist Garantie. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Oder hast du den Eindruck, wenn einer seinen Sohn gibt, dann wird er nachher knausrig und sagt, ja, aber bitte nicht, das reut mich jetzt für dich. Nein. Er gibt seinen Sohn und da ist Garantie, dass er seine Versprechen, und zwar alle seine Versprechen erfüllt. Das sagt Paulus übrigens auch im 2. Korintherbrief. In Jesus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Das bedeutet, das ist unterschrieben, das kommt. Lass dich nicht beirren durch den Verzug. Möchte ich gerne noch beten. Danke von ganzem Herzen, lieber Jesus, dass du Garantie bist. Du selber hast dich da mit drin hineingegeben, bist ans Kreuz gegangen, für uns ans Kreuz. Und damit garantierst du, dass auch alles anders erfüllt wird. Danke, lieber himmlischer Vater. Du hast uns alles gegeben und hilf jetzt einfach auch, dass wir Geduld lernen. Geduld lernen und dass wir die Zeit nutzen und handeln, bis du wiederkommst, damit noch mehr Leute gerettet werden können und dass dein Wunsch in Erfüllung geht, dass Menschen gerettet werden. Danke von Herzen. Amen.